Ihr beiden, was würdet ihr sagen auf einer Skala von 1 bis 10? Als wie praxisnah würdet ihr die Psychologie beschreiben?
Oh, ich glaube, Psychologen antworten jetzt sehr gerne, wie auch Psychologinnen, mit "Das kommt drauf an".
Ja, also wir sind ja UX-Designer und wir entwickeln Produkte für Menschen. Und von daher würde ich schon sagen, dass es eine hohe Relevanz auf mich in der Praxis hat.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Ich erinnere mich an ein Zitat, das ich als junger Student in einem Buch von Dietrich Dörner ja, behalten habe. Der hat so schön geschrieben: Böse Zungen behaupten, die Psychologie sei eine Wissenschaft, die Fragen beantwortet, die niemand gestellt habe, da entweder die Antworten sowieso längst bekannt sind oder aber die Fragen niemanden interessieren. Und ich weiß, dass ich damals so zum Textmarker gegriffen habe und erstmal markiert habe, aber dann einfach in diesem Zitat nicht mehr losgelassen wurde, weil ich das Gefühl hatte, die Psychologie hat so viel außerhalb der klinischen Psychologie zu bieten. Und gerade wenn es um die Frage geht, wie interagieren wir Menschen mit Technologie, hat die Psychologie Antworten.
Ihr habt jetzt schon einen super Einstieg in die Folge mir heute gegeben und schon so einen ganz großen Rundumriss gemacht. Und damit erstmal herzlich willkommen. Vielleicht haben jetzt einige von uns Hörenden euren Stimmen auch schon wiedererkannt, nämlich aus der ersten Folge, die ihr zusammen mit Kai aufgenommen habt. Ihr beiden, bevor wir jetzt nochmal so richtig in das Thema einsteigen, in das Thema so Psychologie in der Theorie versus in der Anwendung, stellt euch doch nochmal ganz kurz vor, wer seid ihr und wo kommt ihr her?
Ja, mein Name ist Dieter Wallach. Ich habe Psychologie, Informatik und Informationswissenschaft studiert und habe ein zweigeteiltes Berufsleben. Einerseits bin ich eben Professor für Human Computer Interaction an der Hochschule in Kaiserslautern und zum Zweiten Gründer und Geschäftsführer der Ergosein GmbH.
Ich bin Toni Steimel, ich bin ursprünglich Ökonom mit Schwerpunkt auf Verhaltensökonomie. Das ist ja eine Art Fachgebiet, das in der Mitte zwischen Psychologie und Ökonomie liegt. Ich bin auch User Experience Designer und bin bei der Ergosein für die Schweiz verantwortlich.
Wir haben über dieses Collaborative UX Design, beziehungsweise ihr habt doch gesagt, ihr seid UX Designer, haben wir schon eine andere Folge aufgenommen. Vielleicht haben einige Hörende die jetzt auch schon gehört, die ist nämlich vorher rausgekommen. Aber wenn euch das interessiert, dann klickt da auf jeden Fall rein. Und wir fanden das Thema ganz spannend, Kai und ich, weil wir auch gemerkt haben, dass wir natürlich aus einem ganz großen Forschungsimpact kommen und Forschung, glaube ich, so ganz doll diesen Stempel hat als etwas sehr, sehr Theoretisches. Und was ihr macht, ist so ein bisschen aus der Forschung eben einen viel größeren Praxistransfer sozusagen zu generieren. Und ich glaube, das wird super plakativ an dem, woran ihr so arbeitet. Und ich finde es natürlich auch spannend, dass ihr dann doch auch sagt, ihr habt ein zweigeteiltes Berufsleben. Das heißt, ihr macht auch nicht nur Praxis, sondern auch ein bisschen Theorie. Vielleicht kann man das so sagen.
Ich glaube, dieses Levin-Zitat, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Ich glaube, das verweist auch so ein bisschen auf dieses Wechselspiel. Einerseits ist es spannend, psychologische Theoriebildung in die Praxis zu bringen. Andererseits eröffnet genau das wiederum neue Fragen, denen man sozusagen ja, methodisch begegnen kann. Und wenn wir sagen, die Psychologie hat viel zu bieten, dann glaube ich, sollte man das mit Blick auf UX-Design an zwei großen Bereichen festmachen, nämlich einerseits die theoretischen Grundlagen und zum Zweiten und mindestens genauso wichtig die methodischen Grundlagen.
Deswegen vielleicht die Frage an euch, an eurem Beispiel UX-Design. Was ist denn da genau dieser Transfer, von dem du gerade gesprochen hast, von Theorie zu Praxis oder eben auch andersherum?
Theorie.
Ich glaube, also wenn ja ein Mensch mit einem System interagiert und der Mensch wäre quasi perfekt, also das heißt, er hätte unendliche Rechenpower quasi und Speicherkapazität und so weiter, das Gehirn wäre nicht limitiert, dann müsste ich mir ja gar keine Mühe geben, um das Interface von dem Produkt zu gestalten. Er könnte ja das sowieso bedienen. Der Mensch. Ich könnte ja unendlich schnell denken und dann direkt bedienen, ja? Und ich könnte mir alles merken. Aber wenn wir ein Interface designen für einen Mensch, der eben Limitationen hat, ja, in der Wahrnehmung, im Gedächtnis, in der Verarbeitung und Entscheidungsfindung, dann ist es von essentieller Bedeutung, genau zu verstehen, was diese Limitationen sind, damit wir die Interaktion so gestalten können, dass diese Limitationen eben nicht zu nachteilig sind. Das heißt, wir müssen auf diese Limitationen Rücksicht nehmen und das Produkt so gestalten. Und für das müssen wir ein gutes Verständnis haben, wie die Wahrnehmung funktioniert von Menschen, wie Menschen Sachen speichern, sich merken und wie sie es wieder abrufen und wie sie Entscheidungen treffen. Und diese Theorie ist für uns hochgradig relevant. Und es ist auch deshalb sehr relevant, weil wir gute Designer eben ihre Entscheidungen auf diesem theoretischen Hintergrund basieren und es eben nicht erratische oder Entscheidungen sind, die einfach auf subjektiven Eindruck basieren, was jetzt schön ist oder was nicht. Wir wissen, dass Dinge, die eben Rücksicht nehmen auf kognitive Prozesse, dass diese auch als ästhetisch wahrgenommen werden. Es gibt also eine Korrelation zwischen dem, was für uns einfach verständlich ist, und dem, was wir als ästhetisch empfinden.
Ich glaube, das, was wir UX-Design nennen, ja, ist ja eine interdisziplinäre Perspektive. Und da spielt die Psychologie als grundwissenschaftlicher Theorie- und Methodenlieferant eine ganz zentrale Rolle. Ich glaube, für Psychologiestudentinnen und Studenten dürfte es sehr viele Aha-Momente geben, wenn man sich Guidelines einschaut für gutes Interface-Design, Guidelines auch für die Evaluation von Interfaces. Da stellt man sehr schnell fest, dass die Wurzeln immer in der Psychologie liegen, dass man sehr einfach nachvollziehen kann, warum es diese Guidelines gibt. Die rationale Basis ist eben tatsächlich eine in der Psychologie verankerte. Und wenn wir sagen, wir adressieren menschliche Bedürfnisse durch das Design von Produkten, durch Services, dann müssen wir diese Bedürfnisse ja auch kennenlernen. Das heißt, auch hier ist der Methodenapparat von der richtigen Durchführung von Interviews. Wir sprechen oft von kontextuellen Beobachtungen, wo wir tatsächlich dorthin gehen, wo die User sind und wo wir verstehen, welche Arbeitsziele sie in welchem Kontext, mit welchem Vorwissen verfolgen. Wir interessieren uns dafür, wo die Frustpunkte sind, weil wir das als Chancen sehen, ganz konkret dort zu optimieren. Und wenn Toni gesagt hat, dass wir tatsächlich die Limitation des kognitiven Apparates berücksichtigen, dann ist das die eine Facette. Die andere Facette ist eben auch herauszustellen, wo wir Menschen wirklich toll sind, wo wir sagen können, hey, da haben wir unsere Vorzüge und sehr viele Diskussionen jetzt gerade auch mit Blick auf die Bedeutung von KI, was für viele auch frightening sein kann. Ja, auch hier kann man sagen, okay, wo können wir das, was die Technologie uns ermöglicht, nutzen, um uns ein Stück weit zu ergänzen, um eben neue Capabilities.
Dieter hat jetzt gerade etwas auch erwähnt, das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Also die Psychologie liefert uns nicht nur Hilfsmittel bei der Gestaltung, indem wir die Mechanismen des kognitiven Apparates kennen, sondern nur schon die Wissenschaftsmethode an und für sich ist für uns auch sehr hilfreich. Also wir als Designer führen ja, wir nennen das User Research durch, also eine Art von qualitativer Forschung. Wir wenden sehr viele qualitative Forschungsmethoden an. Wir formulieren Hypothesen, die wir dann validieren. Also der heutige Designansatz ist im Grunde genommen ein sehr wissenschaftsorientierter Ansatz, der auf eine sehr konzise Art und Weise versucht, eben Wissen zu generieren. Und dabei können wir ganz viele Dinge, die wir als Psychologen lernen, direkt anwenden und auch die unmittelbaren Forschungsmethoden, die folgen direkt Methoden der Psychologie und sind eine unmittelbare Anwendung davon.
Ihr habt jetzt ganz schön so erklärt, wie man sozusagen aus der Psychologie als Theorie sozusagen in euren Praxistransfer kommt. Also ihr habt über User Research gesprochen, über natürlich so die Grundlagenforschung im Sinne von, ich habe jetzt so Wahrnehmung oder Kognitionspsychologie rausgehört. Jetzt hast du, Dieter, am Anfang gesagt, naja, manchmal macht man ja auch was in der Praxis und dann hat man wieder eine neue Idee für die Theorie. Habt ihr da auch schon Erfahrungen mit?
Naja, ich glaube, was man sehr schnell merkt, ist, dass wenn man die akademische Psychologie betrachtet, dann gibt es ja schon diese Fragmentierung. Wir haben Memory Research, wir haben Arbeiten zur menschlichen Wahrnehmung, zur Emotion. Und diese Differenzierung in Reinkultur, die ist natürlich in der Praxis eben sehr theoretisch. Denn in der Praxis erleben wir bei dem Beobachten kognitiver Leistungen immer das Konzert verschiedener Subsysteme. Und der Begriff kognitive Architektur, der ist tatsächlich eigentlich hier relevanter, dass man eben sagt, ich beobachte ein System immer in der Interaktion der jeweils beitragenden Teile. Und wenn Menschen eine bestimmte Aufgabe durchführen, beispielsweise auf einem Leitstand einer chemischen Anlage bestimmte Prozeduren eben durchführt, dann habe ich nicht die Möglichkeit zu differenzieren, okay, das ist jetzt Gedächtnispsychologie und ich beschäftige mich nur sozusagen damit, sondern ich tue das in Interaktion und wir können dann sehr klar auch lernen, wie wir eine solche kognitive Architektur, sowas gibt es ja also als Unified Theory of Cognition, auch in implementierter Form, wie können wir das nutzen, um beispielsweise ja Handlungen vorherzusagen, wie kann ich beispielsweise Routinehandlungen auch in ihrem zeitlichen Verhalten vorhersagen. Für uns sehr spannend. Wir haben genau das gemacht. Wir haben Act A genommen als eine der dominanten kognitiven Architekturen und haben versucht, unter Rückgriff auf Act A vorherzusagen, wie sich die Performance von Routine-Usern bei häufig ausgeführten Tätigkeiten verhält, um zu sagen, okay, wenn ich diese Änderung am Interface vornehme, dann habe ich die Möglichkeit, die Performance an dieser Stelle um diesen Faktor zu steigern. Und tatsächlich funktioniert das extrem gut. Wir haben sehr geringe Abweichungen von den empirisch beobachteten und den vorhergesagten Werten. Und wir eröffnen da sozusagen neue Fragestellungen. Wir können uns sehr präzise mit der Frage beschäftigen, wie funktioniert eigentlich das Lenken von Aufmerksamkeit? Für uns im UX-Design eine ganz zentrale kognitive Ressource. Wie kann ich Aufmerksamkeit lenken? Wie kann ich beispielsweise verhindern, dass es so etwas wie ein Übersehen von Alarmen deswegen gibt, weil es zu viele gleichzeitig gibt, ein in der Literatur immer wieder beschriebenes Phänomen. Wie kann ich das erklären und wie kann ich beispielsweise durch eine angemessene Gestaltung von Interfaces sozusagen einen Workflow so definieren, dass Nutzende jeweils optimal unterstützt werden. Und da, glaube ich, helfen uns auch neue Experimente, die wir sozusagen aus den praktischen Fragestellungen heraus eben durchführen.
Was ihr jetzt ja so auch durch diesen Designansatz macht, ist ja eigentlich genau diese Translation von Forschung zu Praxis, dass ihr euch damit einfach viel beschäftigt. Was würdet ihr denn sagen, wie kann man denn diesen Transfer verbessern? Gibt es da Anhaltspunkte?
Naja, ich glaube, die Psychologie ist schon sehr lange in einem Elfenbeinturm gewesen, wenn man mal die klinische Psychologie außen vor lässt. Natürlich gibt es Anwendungen Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Aber ich finde es sehr schade, dass zumindest in der deutschen akademischen Psychologie nicht an sehr vielen Instituten das Thema Human-Computer-Interaction eine große Rolle spielt. Das Gebiet hat die Informatik sehr viel früher als relevant erachtet. In den meisten Informatik-Curricula ist mittlerweile Human-Computer-Interaction fest integriert, in den USA übrigens seit den frühen 90er Jahren. Wenn man dann an die Anfänge zurückgeht, das erste Buch, das es im Titel trägt, das Human-Computer-Interaction im Titel trägt, geht auf das Jahr 1983 zurück. Also schon eine ganz schön lange Zeit, wenn man überlegt, 40 Jahre. Und in der deutschsprachigen akademischen Psychologie ist es noch immer ein eher selten beforschtes Gebiet in der akademischen Welt.
Also beispielsweise in der Schweiz gibt es meines Wissens nach 2 bis 3 psychologische Institute, die dieses Fachgebiet als Spezialgebiet quasi haben. Und es gibt aber sehr viel mehr Informatikinstitute, die das anbieten. Was, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ein sehr seltsamer Zustand ist, weil Human-Computer Interaction kommt eigentlich sehr stark eigentlich ursprünglich aus der Psychologie, und die Psychologie hat auch sehr viel dazu beigetragen. Und wenn man nochmals den Gesamtkontext öffnet, wie unheimlich sich dieses Fachgebiet entwickelt hat, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich unterrichte jetzt seit 15 Jahren, und wenn ich da zurückgehe an die Anfänge, als ich unterrichtete, gab es in der Schweiz vielleicht, weiß auch nicht, 1000 haben wir mal geschätzt, 500 bis 1000 UX-Experten. Ja, und jetzt gibt es Zehntausende in der Schweiz. Und das Fachgebiet ist eigentlich explodiert. In der gleichen Zeit wurde aber kein einziges Institut gegründet bei einer psychologischen Fakultät. Und das ist doch schon bemerkenswert.
Ja, es sieht in Deutschland auch nicht so viel anders aus. Ne? Also es gibt einzelne Universitäten, in Würzburg beispielsweise gibt es eben Mensch-Computer-Systeme eben als ein Institut. Aber du hast ja gefragt, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, diese Anwendungsperspektive kommt einfach im akademischen Studium nicht wirklich so stark vor. Und wenn, dann eher so in den Bereichen Medien, Orga-Psychologie. Und ich glaube, da fließt so viel zusammen, dass ich schon einfach sehr bedauerlich finde, weil tatsächlich Produkte, Services massiv davon profitieren, wenn man eben informiert Entscheidungen trifft, wenn man sagt, ich kann begründen, warum folgende Designentscheidung eine korrekte ist. Ich muss die natürlich validieren. Dazu liefert aber die Psychologie auch die angemessene Methodik. Aber es ist nicht so, dass wir ein wildes Trial and Error designen vorfinden, sondern wir können informiert entscheiden, weil wir beispielsweise über Gestaltgesetze wissen, weil wir über Zeitkonstanten wissen, die für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine eine zentrale Rolle spielt, weil wir verstehen, dass beispielsweise unser Gedächtnis Limitationen hat, dass wir Biases haben, und wir können auch verstehen, wie wir diese Biases auch ausnutzen. Ne? Ich glaube, in der Ausübung des Jobs sehr befriedigend, dass man sagen kann, hey, ich weiß, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, und ich sehe, dass sie funktioniert. Das ist an der Stelle ja dann auch Teil des Ergebnisses von Validierungsstudien. Oder vielleicht auch, dass sie noch nicht gut funktioniert. Aber ich habe da eine klare Vorstellung, was ich tun muss.
Und das ist für uns von sehr großer Wichtigkeit, wenn wir beispielsweise Entwürfe vorstellen beim Kunden. Dann gibt es ja dann schnell eine Meinung von verschiedenen Stakeholdern. Die einen finden das gut, die anderen das gut. Und wenn man dann eben seine Designentscheidungen begründen kann, ja, und auch zurückgeht auf wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass eben gewisse Mechanismen so funktionieren, dann hat man ein komplett anderes Standing und ist völlig auf eine andere Art und Weise glaubwürdig. Und dieses Wissen, das fußt letztlich auf einem Fundament, das die Psychologie bieten würde. Und von daher finde ich es auch sehr schade, dass dieses Anwendungsgebiet nicht stärker genutzt wird.
Ich bin da aber sehr optimistisch und würde sagen, noch nicht so stark, wie es eben sein könnte. Ich glaube, viele Unternehmen haben verstanden, wenn jetzt was Watzlawick zitieren wollte, wir können nicht kommunizieren, wir können auch nicht UX machen. Es wird immer eine UX resultieren. Wir haben immer ein Erlebnis bei Nutzenden. Die Frage ist, überlasse ich es mehr oder weniger dem Zufall, weil ich eben nicht theoriegeleitet vorgehe, oder kann ich methodisch strukturiert, vielleicht unter Rückgriff auf ein Vorgehensmodell, wir haben da ja auch einen Vorschlag gemacht, wie kann ich so etwas wie für eine positive User Experience bei der Nutzung von Produkten, beim Erleben von Services designen? Und ich glaube, es beginnt immer klarer zu werden, dass wir hier einen strukturierten Apparat zur Verfügung haben. Und ich glaube, dass es eben für Psychologinnen und Psychologen da wirklich sehr viel zu entdecken gibt in der Anwendung. Deswegen bin ich auch immer so ein Stück weit hin und her gerissen zwischen Theorie und Praxis, weil es einfach Spaß macht, die Theorie in der Praxis zu erleben und aus der Praxis heraus Anstöße zu nehmen oder mitzunehmen, um zu fragen, hey, warum kann ich dazu eigentlich nicht unmittelbar etwas sagen, aber vielleicht kann ich das experimentell ergründen. Und ja, in dem Sinne finde ich das Gebiet auch nach so vielen Jahren weiterhin sehr spannend.
Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen für die Leute, die vielleicht noch nicht so den Schritt gemacht haben wie ihr und in so einen Praxis-Theorie-Transfer sozusagen gegangen sind. Vielleicht auch so vor dem Hintergrund, wie ihr jetzt auch zu eurer jetzigen Arbeit gestoßen seid. Was sind denn für euch jetzt gerade so Wege in der Psychologie in die Praxis, wenn du sagst, naja, in der akademischen Welt ist das noch nicht so Common Sense?
Also ich glaube, dass Toni hat vorher von User Research gesprochen. Ich glaube, User Researcher können sozusagen unmittelbar auf alles zurückgreifen, was sie sozusagen methodisch aus dem Psychologiestudium mitgenommen haben. Das beginnt damit, dass man eben tatsächlich verstehen muss, wie ein Kontext ist, verstehen muss, auch wie Menschen denn auch an Arbeitsaufgaben rangehen. Wir führen da keine einfachen Interviews. In aller Regel im Arbeitskontext ist zu erwarten, dass man dann eher erklärt kriegt, wie man eine Arbeit durchführen sollte und nicht, wie man sie tatsächlich durchführt. Wir verwenden ja eher so ein Meister-Schüler-Modell, bei dem wir uns selbst dann auch anbieten, eine Task zu lernen und aus der Kollaboration mit der eigentlichen Zielgruppe dann auch Einsichten gewinnen, die wir verwenden können, um tatsächlich eine bessere Unterstützung anzubieten.
Ich glaube, dass es entsteht eine Art Demut vor der Aufgabe, ein Design zu erstellen. Und das ist ja nichts anderes als das Lernen über, also Usability-Tests ist somit einfach eine Art Lernen über wie Menschen denken, wie sie handeln, welche Limitationen sie haben. Und ich habe über diese Anwendung habe ich sehr, sehr viel über meine Disziplin gelernt und in der Reflexion darüber, was müsste ich dann verbessern, was müsste ich anders machen, damit Benutzer damit eben zurechtkommen.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass unser Fachgebiet noch immer es nicht geschafft hat, von manchen Fehlannahmen oder über manche Fehlannahmen zu berichten. Also noch immer gibt es Kunden, die sagen, ihr kommt am Ende eines Prozesses und macht ein Produkt dann schön. Ihr seid die Beautifier. Das ist also eine gewisse ästhetische Anmutung ist tatsächlich unser Ziel, aber es ist eher ein Ziel, das sich ergibt aus Anforderungen, die die Aufgabe, die kontextuelle Situation eben mitbringen. Und wenn wir es auch schaffen, sehr viel klarer zu formulieren, was wir von der akademischen Psychologie brauchen, es gibt auch immer mehr anwendungsorientierte Forschungsprojekte. Wir sind selbst da auch recht aktiv, beschäftigen uns damit, wie wir beispielsweise mit KI-basierten Systemen interagieren in Diagnosezusammenhängen, wo wir sagen können, hey, was braucht eigentlich eine Ärztin oder ein Arzt als Begründung von einem System, um eine KI-Entscheidung nachvollziehen zu können. Wenn wir eben solche Fragestellungen auch aufwerfen und dann untersuchen können, wie wir hier ganz konkret informierte Entscheidungen zum Systementwurf treffen, dann machen wir auch so stärker darauf aufmerksam, wie wir eben mit Psychologinnen und Psychologen zusammenarbeiten. Und ich glaube, es ist eine Bring- und eine Hohlschuld. Also in der kognitiven Psychologie gibt es sehr viel, was man nutzen könnte. In den Instituten, glaube ich, kann man sehr spannende Forschungsfelder bearbeiten. Und wir müssen so ein Stück weit auch erklären, wo noch offene Fragen sind. Und bin ich für die zukünftige Ausrichtung gerade einer angewandten Psychologie mit Blick auf Human-Computer Interaction schon sehr, sehr optimistisch.
Ja, und der Stoff geht ja auch nie aus, weil sich die technologischen Möglichkeiten dauernd verändern. Ja, also wir haben jetzt gerade, also Dieter hat jetzt gerade KI erwähnt, Artificial Intelligence, in Kommunikation mit sprachlicher Kommunikation. Immer kommen neue Themenfelder hinzu, die oder multimodale Interaktion, also mit Voice, mit Handbedienung, mit und so weiter. Und diese immer fortlaufende Virtual Reality, immer fortlaufende technologische Entwicklung macht es ja immer wieder notwendig, wieder zu erforschen, zu verstehen, worauf muss man dann achten, wenn man diese Technologie anwendet. Und da ist immer ein großer Bedarf an theoretischem Wissen.
Und immer ein anderer, ne? Wenn man überlegt, wenn ich von sprachbasierter Interaktion rede, dann kann ich natürlich schnell an die Sprachpsychologie denken, aber wenn ich an das Arbeitsgedächtnis, auf das Arbeitsgedächtnis an der Stelle verweise, dann wird sehr schnell deutlich, naja, wenn ich ein sprachbasiertes Interface habe, dann habe ich keinen Zustand, den ich visuell einfach inspizieren kann. Das heißt, ich muss Nutzenden die Möglichkeit geben, Anhaltspunkte dafür zu haben, wo in einem Prozess man tatsächlich gerade ist. Das ist bei einer visuell inspizierbaren grafischen Benutzeroberfläche viel einfacher. Da gucke ich einfach drauf. Ne? Wenn es sprachbasiert passiert, habe ich neue Herausforderungen und Herausforderungen, bei denen man sagt, oh, was weiß ich denn in der Psychologie hierzu? Wie kann ich das jetzt unterstützen? Vielleicht kann ich an dieser Stelle unterstützen, indem ich sage, ich brauche zusätzlich zur Sprache eben noch eine weitere Modalität, um eine optimale Unterstützung gewährleisten zu können.
Ich habe noch eine letzte Frage, so ein bisschen auch als Abschluss, wenn wir die Folge noch mal reflektieren. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen. Woher kommt das, was ihr sozusagen verarbeitet? Würdet ihr denn dann sagen, nachdem wie eure Arbeitserfahrung ist, dass die Psychologie eine angewandte Grundlagenwissenschaft ist? Oder wie ordnet ihr euch da ein?
Also wir nutzen die Psychologie als angewandte Grundlagenwissenschaft, die tatsächlich aber auch Fragen beantworten kann, bei denen wir sagen, okay, hierauf können wir aufbauen und wir können auch neue Fragen stellen aus unseren Arbeiten heraus. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sowohl Toni als auch mich diese akademische Perspektive einfach nicht loslässt.
Toni, was würdest du sagen? Was ist die Psychologie denn für dich?
Ja, ich es ist wieder diese Zweiteilung, oder? Also es ist auch ein methodischer Kasten, bei dem ich mich beim Vorgehen bedienen kann. Also wo ich auch wirklich sehr dankbar dafür bin, dass ich die Forschungsmethodik kennenlernen durfte und diese übertrage in das Produktdesign. Oder das ist, heute verstehen wir das Gestalten von Lösungen und von Angeboten nicht mehr als zufälligen Prozess, sondern als sehr wohl überlegter Prozess, der sich sehr stark an einem wissenschaftlichen Vorgehen orientiert. Und das hilft mir auch sehr. Dieses methodische Rüstzeug ist für mich essentiell.
Also wir sind keine Ingenieurswissenschaft als Psychologie. Wir sind keine Grundlagenwissenschaft alleine, sondern ich glaube, das, was wir von der Psychologie hier als Bild mitnehmen, ist so eine anwendungsorientierte Disziplin, die eben Grundlagen für uns schafft und die wir dann, und da gibt es schon eher den Bezug zu ingenieurswissenschaftlichen Definitionen, ja. Die wir hier dann eben mitnehmen können. Aber den Rückkanal darf man nicht vergessen. Es ist auch spannend, aus der Praxis heraus Fragen zu stellen.
Ja, ich finde, das ist ein super Abschluss. Was ich auch so mitgenommen habe, ist, dass, glaube ich, ganz viel in der Theorie viel mehr Praxis steckt, als wir manchmal denken, wenn man sich so irgendwas durchliest. Aber in der Praxis steckt auch viel mehr Theorie, als man vielleicht denkt, wenn man nicht selber involviert ist. Von daher ist das vielleicht auch als Folge so ein bisschen so ein Aufruf für Menschen, die vielleicht in der Psychologie gerade tätig sind und noch nicht so genau wissen, wohin, ein bisschen die Augen aufzuhalten und so vielleicht einmal weg von diesen typischen psychologischen Berufsbildern und ein bisschen mehr hin zu so einem Praxistransfer. Vielen lieben Dank euch auf jeden Fall für die zweite Folge jetzt. Ich fand es super spannend, mit euch zu sprechen und ihr habt ein wirklich sehr spannendes Arbeitsfeld nochmal eröffnet. Und dann würde ich sagen, alle unsere Hörenden, empfehlt uns doch sehr, sehr gerne weiter an vielleicht FreundInnen, die auch immer denken, dass die Psychologie nur Theorie ist. Und schaut ansonsten bei Instagram vorbei, positiv korreliert, alles Kleine zusammengeschrieben. Vielen lieben Dank euch beiden und an alle Hörenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, Luise. Tschüss.
Tschüss.